Wer nicht in Frankfurt mal gespielt hat, der kann das überhaupt nicht beurteilen. Du funktionierst einfach nur noch. Ja, und getragen von dieser geilen Atmosphäre. Und dann habe ich gesagt, ja, neben mir sitzt mein größter Albtraum. Boah, das hat dich richtig stählern gemacht, ja, von innen nach außen. Und das wirst du wahrscheinlich schon im Stadion wahrgenommen haben. Wenn ich dann rausgehe, dann bin ich eine Maschine.
Das Spiel deines Lebens.
Schön, dass ihr da seid. Willkommen zum Podcast und der Premierenfolge. Das heißt, auch diesem Anfang wohnt ein Zauber inne, zu Das Spiel deines Lebens. Ausgedacht haben sich das zwei Herren mit großer Leidenschaft für den Fußball. Das ist der Mann, der immer noch den Top-BMI in diesem Land hat, Max.
Boah, sehr nette Begrüßung, herzlichen Dank.
Und ich bin der Tommy. Max ist, man kann sagen, von Kopf bis Fuß Sport, oder?
Ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Man muss nicht differenzieren, was für ein Sport, einfach Sport. Gucken auf jeden Fall.
Vor allem live gucken.
Du hast ja nicht umsonst gesagt.
Ja.
Aber ja, live gucken, alle Sportarten. Natürlich teilen wir eine Leidenschaft, das ist absolut die Eintracht.
Ja.
Aber ja, auch viele andere Sportarten.
Jetzt gibt es trotzdem schon eine deutliche Unterscheidung. Und zwar ist der Max jemand, der mit Sport so verheiratet ist, dass er sich in einer Tiefe auskennt, die mir fremd geblieben ist und sich auch mit Daten und Namen auskennt. Das ist eine Fähigkeit, die mir auch fremd geblieben ist. Ich habe mein Leben lang immer so emotionale Bilder im Kopf und der Rest irgendwie zusammengeschmissen und vergessen. Das kannst du anders. Und jetzt schnacken wir gar nicht lang rum. Es geht in diesem Podcast um große Spiele, die wir unser Leben lang nicht vergessen werden, weil die Umstände, weil unser Leben zu diesem Zeitpunkt eben so war, dass sich da irgendwas ins Herz und das Hirn gehämmert hat. Und heute haben wir ein Spiel, wir reisen zurück in ein Jahr, als Gerhard Schröder noch Kanzler war, als Nummer 1 der deutschen Charts von Yvonne Katterfeld gesungen wurde. Für dich aus GZSZ, wer hat es nicht noch auf den Lippen? Und das Spiel, um das es heute geht, ist eins, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, einer der Spiele, die mich am meisten geprägt haben, was ich nie vergessen werde. Es ist ein Spiel von Eintracht Frankfurt. Es war ein Spiel, in dem es wieder mal um alles ging. Es war ein Spiel, wo die große Frage war, wird Eintracht Frankfurt aufsteigen am letzten Spieltag? Und es gibt einen Mann, der sich in diesem Spiel, wenn er es nicht vorher schon war, unvergesslich gemacht hat. Es ist der Kapitän der damaligen Mannschaft. Es ist eine Ikone, der Feldherr auf dem Platz, die Nummer 24. Es ist Alexander Schur. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Dankeschön. Das mit dem Gänsehaut haben wird sich nicht mehr ändern heute.
Also es gibt 3-4 Spiele vielleicht in der Eintracht-Historie, wo man jedes Mal wieder Entenpelle kriegt, wenn man da dran denkt. Und ja. Das Spiel, da weißt du genau, wo du warst, was du gemacht hast und wie du es gefeiert hast. Das ist der Wahnsinn.
Wir werden in diesem Podcast verschiedene Wege finden, uns diesen Spielen zu nähern. Wir können ja mal gucken, wie dieser 25. Mai 2003 für uns losging und wer dann noch was weiß. Kurz, wenn ihr das überhaupt nicht auf dem Schirm habt, weil ihr zu jung seid. Wir waren damals Kinder. Es ging um Folgendes. Eintracht hatte vor der Saison, glaube ich, gerade so die Lizenz gekriegt.
Ja.
War abgestiegen, wollte wieder aufsteigen. Und es lief ganz gut, muss man sagen, Alex, oder? Die Saison über?
Ja, man muss eigentlich sagen, du hast schon richtig angesprochen. Also ich glaube, dass in dieses Spiel viel mehr reinspielt, als jetzt nur diese 90 Minuten und nur Sport und 11 gegen 11, sondern da ist praktisch eine Geschichte, die ist davor, die beginnt im Prinzip im Sommer, als dieser Lizenzentzug war. Und ich mit Volker Sparmann zum Beispiel war ich sehr, sehr eng. Von dem hatte ich eigentlich alle Informationen bekommen rund um die ganzen Geschäftsabläufe und. Also nicht alle, aber schon viel. Hat mich immer eigentlich mit ins Boot genommen, gut informiert.
Ja.
Und als ich aus dem Urlaub wiederkam, hat mich mein Freund Christoph Badenheier vom, den der Max eigentlich auch kennt.
Ja.
Vom
Max
Flughafen.
Kennt alle, muss man sagen.
Max kennt alle. Ja, gut, man alle, muss dazu sagen, Buddy ist ja ein Eddersheimer. Also ich sag mal, wir haben jetzt keine 40.000 Einwohner.
Max kennt aber auch alle außerhalb von Eddersheim.
Ja, ist ein ganz lustiger Kerl. Der kam an den Flughafen, holt mich ab mit einer Sauerteigmine. Und da wusste ich schon, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und ich hatte schon die ganze Zeit Probleme, den Sparmann irgendwie zu erreichen im Urlaub, weil ich natürlich wissen wollte, was jetzt mit dieser Lizenzsache passiert. Und Buddy sagt nur, wir sind aufgestiegen. erstmal Stille und da fällt dir alles runter. Ja? Die Gänsehaut, die du hattest, weil du dich gefreut hast, die hatte ich, weil ich so einen Schrecken hatte. Mit der Familie, weißt du, den Koffer noch im Arm und das war eigentlich der Beginn eigentlich dieser Story mit dem Finale dann im Prinzip im eigenen Stadion gegen Reutlingen. Ja? Und so hat es im Prinzip begonnen.
Der Spieltag für euch zur Ausgangslage war der, Eintracht Frankfurt will aufsteigen, sieht gut aus, Mainz will auch aufsteigen. Es wird am Ende um ein Torverhältnis gehen. Und der Gegner der Eintracht, der SSV Reutlingen, spielt in diesem Spiel, in diesem letzten Spieltag gegen den Abstieg. Die wollen also in Liga 2 bleiben. Ausgangslage, wie man sich's schöner nett stricken kann. Also Drama in Frankfurt, später in Mainz, in Braunschweig haben sie gespielt, glaube ich.
Und was ja auch noch dazu kommt, der Topstürmer, der Reutlinger, hat damals, meine ich, schon in Frankfurt unterschrieben gehabt, Nico Frommer.
Nico Frommer.
Das war doch das Nächste. Also mir sind schon Leute im Stadion entgegengekommen mit Nico Frommer-Trikots, aber Eintracht-Trikots.
Ja. Das sind sehr viele Fäden, die sich da zu dem Spiel halt hinziehen.
Bei mir war das so, ich bin los an diesem Sonntag ganz, ganz früh, habe mich getroffen in Habitzheim im Odenwald, zu Hause beim Patrick. Der hat damals dort einen Fanclub gegründet, die Otzberger Adler. Da haben wir uns im Morgengrauen schon angefangen, auch mit Drinks einzustimmen. Dann ging es an die Tankstelle irgendwann dann zum Stadion. Und schon da war irgendwie das Gefühl da, was wir heute brauchen, ist eine Prise mehr als ein Sieg, weil die Konstellation so war. Aber alle, die damals oder viele, die dabei waren, haben auch 99 das andere Wunder erlebt gehabt, nämlich das 5-1, als die Eintracht nicht abgestiegen ist durch den Übersteiger von Fürthoff, dann final. Von daher war die Idee von Wunder können wir auch ja schon irgendwie da in dieser morgendlichen Luft. Wie ging das bei euch los?
Also ich muss aber einhaken. Ja. Was mich wirklich interessiert ist, was mich hier auch so in der Vorbereitung zu dem Spiel, was ein bisschen skurril klingt, ist aber so, was man sich so immer so ein bisschen ausdenkt, ist, wie wäre es jetzt für mich, wenn ich jetzt dieses Spiel erlebe und mich aus dem Spiel vorbereite und bin Zuschauer? Ja, wie würde ich dann wie wäre das innere Setting. Nervenkostüm sozusagen, weil als Spieler ist es der absolute Wahnsinn, du platzt fast aus allen Nähten, ja, weil es einfach so viel Druck ist auf deinen Kopf, deine Person, auf deinen Körper und man tut sich so ein bisschen immer rausdenken und sagen, oh, wie schön wäre das jetzt, irgendwie so wie du es jetzt gerade beschreibst, wir treffen uns irgendwo im Wald.
Alle Tanke trinken
auch nicht mehr. Genau, klar sind die Zuschauer auch nervös, aber die kriegen das halt mit Alkohol ganz gut geregelt und was in der Gemeinschaft. Ja. Und du musst dich irgendwie so alleine wie so auf den Punkt vorbereiten. Deswegen ist das interessant für mich, weil du auch, das werde ich ja später noch erzählen, um dieses Spiel herum ist ja so viel passiert dann, oder während dem Spiel schon, wo die Leute schon gegangen sind, weil es so richtig geile Geschichten waren. Und da habe ich viel gelernt, wie die Zuschauer so ticken und so und wie die das erleben. Aber es ist jetzt interessant, mal so von euch zu hören.
Wenn du sagst, dass da so viel Druck ist, mit dem er selber klarkommen muss, ist halt so, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Entweder man ist so Rennpferd heiß, kann ich mir vorstellen. Oder das ist so ein Druck, dass es fast schon lähmt. Dass man sagt, ich kann mich fast gar nicht mehr bewegen. Wie war das bei dir?
Nee, jetzt würde ich erstmal hören, wie ihr das erlebt habt.
Also als Außenstehender würde ich sagen, das Erste, was du eben gesagt hast, das wird schon ganz gut zum Alex passen, so wie ich ihn kenne als Spieler. Aber gut, bei mir geht es ein bisschen früher los. Du hast bei Sonntag angefangen.
Ja.
Bei mir ist ja so.
Du hast wie immer Freitag also,
zum muss Saufen sagen, angefangen.
Du warst schon so nervös, dass du Freitag anfangen
Freitag früh um 8. Jungs, ich rechne euch das mal vor. Das muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten. Ich bin ja wahnsinnig jung im Gegensatz zu euch.
Das ist richtig.
Das heißt, ich war ja damals erst 15.
Das ist aber nicht so deutlich.
Das werde ich noch verdeutlichen. Aber ich war ja damals erst 15. So, das heißt, mit Gummersaufen war da nichts. Wenn wir irgendwann mal über das DFB-Pokalfinale reden, da weißt du, habe ich dir schon ein paar Geschichte
es wird erzählt. Im Laufe dieses Podcasts irgendwann in der Folge um ein Bierpong-Turnier
nochmal nicht zu viel vorweg. Ne? Ja. Also bei mir ging es tatsächlich in der Woche schon los, weil Riesen-Eintracht-Fan, immer klar, wie das dazu kam, da werden wir vielleicht irgendwann nochmal drauf kommen. Ich hatte ja, aber noch keine Dauerkarte, weil ich 15 war ich. Ich hatte noch keine Dauerkarte, weil meine Eltern hätten mich jetzt nicht mit 15 allein in den Block geschickt. Das haben sie erst ein Jahr später gemacht. Und ich habe meine Mutter angebellt. Ich habe gesagt, wir müssen doch irgendwie eine Karte kriegen. Und ich werde es nie vergessen. Deswegen, ich habe hier so ein paar Utensilien mitgebracht. Eine Utensilie ist, wir haben eben Buddy angesprochen. Meine Mutter ist tatsächlich, und da bin ich ihr sehr dankbar, zum Buddy gegangen und hat gesagt, Buddy, pass auf, der Junge hat jetzt im Juni Geburtstag und ich möchte ihm riesen Gefallen tun. Können wir irgendwie eine Karte für dieses Spiel besorgen?
Ja.
Und der Buddy ist zu seinem Freund Alexander Schur gegangen. Und ich kam donnerstags von der Schule nach Hause. Und auf unserem Küchentisch lag ein Umschlag mit einem Eintracht-Logo drauf.
Und ist das dein Ernst?
Ja, was war denn der Moment?
Ha, da kannst du mal sehen. Ohne dass ich es weiß, jetzt hier.
Ja, warte
das
mal.
Ist live. Das
der,
ist live.
Der
ich mach hier kurz zu, weil draußen regnet es dermaßen, es rauscht so laut.
Ja. Der Umschlag kam natürlich von Henning Bürger. Nein, Quatsch. Ja. Also, in diesem Umschlag waren alle Autogrammkarten von der Eintracht. Klar, habe ich mich super gefreut. Ja. Ja, und das waren damals Spieler. Ich habe es gerade auf dem Herweg, wir sind zusammen hergefahren, habe ich dem Alex gesagt, hey, pass mal auf, was ich für Autogrammkarten von damals habe. Ja. Das sind Spieler wie Horst Held und sowas. Ja, die, gut, waren vielleicht eine kurze Zeit später, aber das sind so Spieler, wo man genau weiß, was die heute machen. Jens Keller.
Ja.
Ja, und wie gesagt, eine dieser Autogrammkarten war die von Alexander Schur. Und auf dieser Autogramm, ich habe sie hier dabei, ich kann sie dir geben, ich habe sie extra einlaminiert, steht drauf, du kannst es ja gerade mal vorlesen.
Lieber Max, also bis Sonntag und drück die Daumen, Ausrufezeichen, so. Alexander Schur.
Oben drüber die Visitenkarte, die Eintrittskarte,
ja, geil.
Einlaminiert.
Zum Glück war das ja die verbrannt ist beim Laminieren.
Ja, stimmt, die Europapokalkarten sind mir heute busy. Also, schönen Gruß an meine Frau. Wir haben gesagt, wir müssen das kalt laminieren. Weil, aber damals war die, na, ich glaube tatsächlich, dass UEFA das extra macht, damit die nicht gefälscht werden kann. Kann man die nicht
laminieren. Das auch mal ist das, wusstest du das, Alex? Nee.
Ja, er hat es ja ausgefüllt, er muss es ja.
Ja, gut, ja, wie heute.
Am Ende des Tages ist es natürlich irgendwo schon ein Name drin in der Nachricht, aber natürlich ist es anonym, ja, weil du kennst den Jungen ja nicht.
Nee, ich meine, du kannst aber, der Max hat dir jetzt nicht beim Herfahren die Geschichte oder erzählt oder
nee, also ich weiß nicht.
Ja. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon mal drüber reden. Übrigens, wenn du die Rückseite anguckst, da sieht das man geil, auch, wie ja. du damals ausgesehen hast. Ja,
hier muss man an dieser Stelle ganz kurz mal einschieben, Fairness halber, dass Alexander Schur sich in einer Unverschämtheit gut gehalten hat. Das ist wirklich eine Frechheit.
Das wollte ich dir gerade sagen.
Es ist wirklich eine Frechheit. Das fällt euch vielleicht dann auch...
Die Schleimspur wieder weg.
Nee,
trink erst mal einen Schluck jetzt.
Wenn wir zurück ins Stadion springen, ganz kurz, wo wir immer wieder landen werden. Ja. Und ihr werdet euch, bei YouTube findet ihr es in schlechter Qualität, aber ihr werdet Ausschnitte des Spieles finden. Was?
Vergiss YouTube. Die Eintracht hat tatsächlich auf ihrer Facebook-Seite sowohl das 5-1 gegen Kaiserslautern als auch das 6-3 gegen Reutlingen in sehr guter Qualität gepostet. Ah, und man kann sich dann da angucken.
Da werdet ihr
übrigens auch geschickt.
Da werdet ihr natürlich, schickt mir dauernd Zeug. Da werdet ihr Alexander Schur sehen. Und zwar muss man sagen, das war ja fast schade, weil es war eine Zeit, als die Trikots sehr weit geschnitten waren. Mhm. Dieser Trend, dass man eher so Bodypainting-mäßig rumläuft, kam ja später. Ja, und genau. Der Schur ist aber so in Shape, der könnte jetzt also immer noch alles tragen. Also
ja, Respekt Wahnsinn. Ja. Ja. Wenn ich meine alten Trikots nochmal ansehe, dann denke ich, das gibt's doch nicht. Was für einen Sack habe ich da?
Ja, gemacht. Wirklich.
Und das Bier.
Ja. Okay. Also so kamst du quasi auf den Küchentisch, Max, zur Karte und zu diesem Spiel.
Genau. So war das. Dann natürlich auch die Frage, jetzt ein 15-jähriger Bub, wie kriegen wir den denn jetzt ins Stadion?
Ja.
Haben wir zum Glück Freunde gehabt, die auch Karten hatten für dieses Spiel, die mich netterweise mitgenommen haben. Und dann war es so, jetzt möchte ich kurz einlenken. Also für mich war das tatsächlich in meiner Erinnerung, also es war so das erste Spiel, wo ich, also nach dem ersten Spiel, wo ich war, das vergisst man auch nie. Ja. Aber das war so, das ist das Spiel, was ich so richtig in Erinnerung habe. Und für mich war das letzte Spiel in meiner Erinnerung, wo du ins Stadion gekommen bist und es hat nach Bratwurst gerochen, es hat nach Bier gerochen, es hat natürlich auch nach Kippen und Zigarren gerochen. Es war einfach, ich bin Fußballromantiker und für mich war das letzte Spiel, damit danach in der nächsten Saison, das Stadion war dann war ja gerade im Umbau damals, war das alles weg. Und jetzt muss ich mal ganz kurz, also wie gesagt, ich bin Fußballromantiker, ich liebe alte Stadien, da können andere Leute mögen vielleicht neue Stadien lieber, aber Freunde, du bist ja jetzt auch so ein bisschen bei der Eintracht im Moment für Logen und Ähnliches zuständig. Das heißt, du musst das Stadion ja auch ein bisschen verfechten, dass es schön ist. Ist ja auch Geschmackssache. Aber jetzt stelle ich mir mal vor, Freitagnachmittag, da ist so eine kleine Architektur, ein kleines Architekturbüro in Hamburg. Die haben sich jetzt ein schönes Alsterwasser aufgemacht und jetzt sitzen die zusammen und sagen, hey Leute, wir haben das Stadion in Frankfurt jetzt fertig, oder? Projekt ist abgeschlossen. Dann sagt irgendein Azubi, nee, warte mal, das Dach fehlt noch. Und dann kommt der Chef, sagt der, wir haben noch von Lions Frankfurt haben wir noch so ein paar Plexiglasscheiben, da können wir ein zweimal ins Zelt reinkloppen und dann machen wir da ein Dach draus. Ja, Chef, wenn es regnet, ja, regnet rein. Ja, und wenn es schneit, ja, Schneedruck, kannst vergessen. Mhm. So, also, machen wir, passt. So. Die größte Fehlkonstruktion, die es, glaube ich, jemals. Ich bin bei jedem Spiel und ich habe das Ding zweimal zugesehen. Ja, ich glaube, wir haben auch beide Spiele verloren. Das ist ein anderes Thema. So, jetzt möchte ich nochmal ganz kurz, weil du immer sagst, ich weiß alles, ja, oder ich bin eben so ein bisschen Fußballlexikon. Wisst ihr beide, ich sage jetzt nicht den Namen, aber wisst ihr, was dieses Architekturbüro aktuell als Projekt hat? Ich gebe euch einen Tipp, es ist in Berlin.
Es hat nichts mit dem Flughafen zu tun.
Es ist der Berliner Flughafen.
Ehrlich?
So, die Jungs haben richtigen Lauf. Also, vielleicht
kurz, ist eine gute Information.
Vielleicht sollte man jetzt, wenn man dieses ganze Stadion umbaut und digitalisiert und so, vielleicht auch mal. Ja, übrigens, ich habe heute noch mal geguckt, die haben mit einem Ingenieurbüro aus Stuttgart zusammengearbeitet und ich habe gebetet, dass die nicht für Stuttgart 21 zuständig sind. Sorry. Okay. Ja, zurück zum Spiel. Man muss auch ein bisschen sagen, Alex, ich habe deine ganze Karriere eigentlich so ein bisschen mitbegleitet. Damals dann danach Dauerkarte im 38er Block gehabt. Und da habe ich auch wieder was mitgebracht. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ich in der Biografie von Alexander Schur auf einem Foto auftauche. Nämlich auf Seite 51, wer es nachschlagen will. Biografie kann ich sehr empfehlen, kommt auch dieses ganze Thema noch zustande.
Man sieht einen von Bier überschütteten Alexander Schur in Ekstase.
Ja, Bier überschüttet.
Und ein bisschen suchen. Wer davon bist du?
Es ist ein paar Kilo her. Also im Hintergrund ist jemand oberkörperfrei auf dem Zaun. Übrigens deswegen oberkörperfrei, weil ich meine, dem Alex mein Trikot zugeschmissen habe und der Alex da mit einer Runde gelaufen ist und es nie wieder gebracht hat erstmal. Ich habe es dann irgendwie über jemanden wiedergekriegt. Keine
Ahnung. Ja, aber selbst wenn ihr es, also kauft euch das Buch Alex Schur 24, sehr empfehlenswert. Ja. Habe ich signiert von dir zu Hause übrigens. Auf Seite 51 könntet ihr Max sehen, nur erkennen werdet ihr ihn nicht, weil es ist zu viele Kilos her.
Ja, das stimmt. Das ist schon ein paar Tage her.
Okay. Zurück zum 25. Mai 2000.
Ich musste aber das mit dem Stadiondach, das hat mich so aufgeregt schon seit Jahren, das muss ich mal kurz loswerden. Genau, wir sind wieder beim 25. Mai und die Jungs, beziehungsweise das Pärchen hat mich mitgenommen aus Ellersheim, sehr nett. Und wir waren aber an unterschiedlichen Plätzen. Also klar hatten wir nicht die Karten nebeneinander, weil die hatten die ja vorher schon. Und ich kann ja nicht mehr sagen, mit wem ich zusammensaß. Aber ich weiß, wir waren relativ nah, saßen wir an der Tribüne, wo das Tor war, was dann später, wo der Alex das Tor geköpft hat. Und was ich definitiv noch weiß, also erstmal war es somit das letzte Spiel auch da wieder, wo jeder so ein Kofferradio dabei hatte oder so ein Weltempfänger. Ja. Danach hatten dann alle Handys dabei und so. Aber wenn wir überlegen, wann das erste iPhone rauskam, das war das letzte Spiel, wo ich mich erinnere, wo die Leute wirklich so einen Knopf im Ohr hatten und dann so, oh, es ist gerade ein Tor in Mainz gefallen.
Wahnsinn war das.
Ja, damals das war total geil. Ich weiß nicht, wie der Trainer hieß, Klopp oder so. Irgend so. Ja, ist ja, da kommen wir, glaube ich, noch eine gute Geschichte.
Auf das Drama kommen wir später auch noch.
Genau. Ja, und ich weiß noch, dass ich, als der Alex das Tor geschossen hat, geköpft hat, bin ich geflogen. Also ich bin wirklich geflogen. Ich bin irgendjemand hat mich von hinten geschnappt.
Ich auch.
Hat mich geworfen.
3-4 Sitzreihen bestimmt.
Ja, aber ich behaupte mal, dass du damals schon mehr gewogen hast als ein 15-jähriger Max. Also ich bin gut werfbar gewesen. Und irgendjemand hat mich einfach von hinten gepackt und hat mich weggeworfen. Und ich bin 3-4 Sitzreihen. Es war echt steil damals noch.
Voll gefährlich,
oder? Stehstangen. Mit dem Moment ist das völlig egal. Nee, es war ein Sitzplatz.
Ach so.
Okay. Ja, nee, ein Stehblock hätten mich meine Eltern nicht gelassen. So, und dann bin ich ein paar Reihen nach vorne gefallen und bin bei irgendeinem alten Mann in die Zigarre reingefallen mit dem Kopf. Ja, das weiß ich noch. Und das war aber auch alles völlig egal. Und wir sind aus dem Stadion raus und Kamerateams waren um uns rum und wollten uns interviewen als Fans aus China und was weiß ich und wollten wissen, was jetzt abgeht in uns. Und ich weiß noch, dass die Leute, die mich hingebracht haben, die haben ganz vergessen, mit mir einen Treffpunkt auszumachen, wo wir uns wieder treffen. Und wir haben uns trotzdem wieder getroffen.
Ja, klar.
Und die erzählen da bis heute von,
wenn in einem Tag Zauber ist, dann in dem. Also du bist als 15-Jähriger mitgenommen worden, irgendwann im Stadion gelandet. Ich an der Tanke hier mit dem Äppler am Kopf. Alex, wie ging der Tag für dich los? Weißt du das noch?
Also ich weiß es nicht mehr in allen Einzelheiten. Ich weiß nur, ich weiß es sehr, sehr gut von dem Spiel davor in Oberhausen, wo einfach die ganze Kurve in Oberhausen im Prinzip voll war mit Eintracht-Fans. Und das ist der Druck, den ich ja ansprechen wollte vorhin. Das ist einfach, du kriegst schon mit, was für ein mega Engagement dahinter steckt, was für eine Leidenschaft die Fans entwickeln. Wenn so eine Masse dann dahinter steht, ja, und eine ganze Region mitfiebert,
Und das im Prinzip, das vermittelt dir dann, dass du im Prinzip die 90 Minuten halt alles geben musst. Ja. Und das musst du dann irgendwie versuchen, möglichst so zu kanalisieren, dass es dann ja im Prinzip dann Energie bedeutet auf dem Feld. Und der Tag geht eigentlich dann, oder du versuchst zumindest normal damit umzugehen, aber schon in der Woche weißt du, das läuft oder das spitzt sich alles zu. Und bei mir ist es generell immer so gewesen, dass ich sehr, sehr schlecht schlafe vorm Spiel. Ja, weil da geht mir alles durch den Kopf. Ja. Ganzen Szenen, ganzen Spiele vorher, die Aufgaben, die du hast. Du kriegst ja dann vorher dann schon deine Gegenspieler genannt, gegen wen du spielst, und beschäftigst dich schon damit, und das muss ja irgendwo verarbeitet werden, und das meistens in der Nacht, leider. Auch das war halt eine kurze Nacht sozusagen, also vom Schlafen her, und von daher wachst du auf, bisschen müde und so, und da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich morgens aufgewacht habe und gesagt, oh, scheiße.
Ja, hätte
schon gern ein bisschen länger geschlafen, ja. Und so. Und ja, aber ich kannte meine Nervosität, wie der Max das schon richtig sagt, ich bin ja eher so der Tiger, der dann halt wie im Käfig halt hin und her läuft, ja. und permanent in Bewegung sein muss. Und so ist es auch im Hotelzimmer im Prinzip. Und ich weiß aber tatsächlich gar nicht, mit wem ich auf dem Hotelzimmer lag. Ja. Ich war eine Zeit lang mit dem Oka Nikolov. Es kann auch sein, dass es der Oka gewesen ist. Auf jeden Fall habe ich die natürlich auch immer nervös gemacht.
Kannst du dich bitte jetzt hinlegen?
Was war in dem Zusammenhang Willi Reimann für ein Typ? Wie hat der so die Mannschaft drauf vorbereitet?
Der war sehr, sehr wichtig. Der Willi Reimann war wirklich einer, der hat das perfekt wegmoderiert.
Damalige Trainer für alle.
Genau, Willi Reimann, damalige Trainer für dieses Jahr. Und ja, einfach extrem ruhiger Typ. Mhm. Auch total sachlich, ja, und das hat uns natürlich geholfen, weil du natürlich immer auch auf den Trainer achtest, ja, wird er nervös, ist er emotional, in welcher auf welcher Welle schwimmt er denn?
Ist so, ja, wie beim Fliegen, wenn man immer, wenn es unruhig wird, man so Richtung Stewardess guckt.
Ja.
Wenn die noch lächelt, das ist, dann ist gut.
Genau.
Das wenn der Willi noch entspannt ist, dann,
bei ihm.
Ja.
Und da der im Prinzip immer gleich war, das war wieder der Trainer Lobanowski von Russland, der ja immer gleich da gesessen hat, egal welcher Spielstand, wo keiner gewusst hat, schläft er jetzt oder ist er wach. Ja, und genauso in der Art war er. Der war auch immer sachlich, hat dann immer nach den Sitzungen gesagt, so Männer, ich wünsche euch für das heutige Spiel viel Glück und ja, ich drücke euch die Daumen. Und das hat er praktisch nach jedem Spiel gesagt. Also diese sachliche, auch norddeutsche Art, die er gehabt hat, etwas emotionslos, etwas stofflig, war in dem, zu dem Zeitpunkt
genau richtig. Und mit ihm immer per Sie, oder? Also es war jetzt war schon so eine absolut. Respektperson.
Ja, ja, absolut.
Später vielleicht Van Raal oder so jemand, der so
absolut, alles ausgestrahlt aber, hat. Ja, absolut. Ja, Respektperson sowieso. Ja, der hatte immer war auch ganz witzige Storys immer dabei. Der wollte immer dann uns zeigen, wie man reinflankt. Der hat ja so Oberbeine gehabt. War ja selber ein guter Kicker früher, weißt du. Aber das Alter machte sich dann halt auch ein bisschen müde. Da hat er die Bälle überhaupt nicht mehr über die Strafraumgrenze gebracht, weißt du. Also, es war wirklich manchmal lustig. Aber ich sag mal, zu dem Zeitpunkt war das genau der richtige Charakter, die richtige Mentalität als Trainer. Und die Mannschaft hat sich auch so ein bisschen an ihm orientiert, ist sachlich geblieben.
Was ich gerade spannend finde, ist, wie durch diese verschiedenen Perspektiven so Zusammenhänge da kommen. Also du hast gerade gesagt, dass der empfundene Druck von dir auch von den Fans kommt.
Ja.
Also unterstützend, aber da ist schon auch Druck da. Und um damit umzugehen, hat dir quasi der Trainer geholfen. So, wenn du also dahin guckst und der ruhig bleibt, dann ist Alexander Schur auf dem Platz auch ruhiger. Und auf der Tribüne sitzt wieder ein Fan, nämlich der Kämmerer, der überhaupt nicht weiß, wohin mit seiner Nervosität, und der guckt wieder, was macht denn der Schur da unten auf dem Platz? Und wenn der einigermaßen souverän rumläuft, dann wird das schon gut werden.
Ja, das ist ein Perpetuum mobile.
Ja, total.
Ja, ja. Ist gut. Wir haben es endlich raus.
Endlich haben wir es. Können abbrechen.
Und ich sage euch eins, die schönsten Momente sind eigentlich, muss ich echt sagen, und da power ich mich halt dann richtig hoch, denn halt, dann habe ich habe halt immer so Nothing Else Matters gehört.
Metallica.
Ja. Und
kann ich ja gar nichts mit anfangen.
Meine Band.
Genau. Und dann, und wenn du das hörst, und du hörst ja dann nur die Musik und siehst dann die Zuschauer, ja, wie die dann um den Bus herumstehen. Ja. Du fährst ja dann praktisch vom Hotel aus los. Ja.
Kann das im Bus oder
ist das Kopfhörer? In der Isenburger Schneise und dann fährst du da von da aus los und dann siehst du ja schon die Autos parken, die Leute, die sind Pilgern. Im Auto noch, hupen dir zu. Ja, und sind dann halt auch nervös und wollen die, ja, wollen ihre Leidenschaft da loswerden, ja, und Jubelgesänge und die klatschen dir zu, wenn du da fährst und so. Und dann baust du eigentlich so ein bisschen deine Mentalität zum Spiel auf, ja, auch die Aggressivität, die du brauchst oder ich brauchte, habe ich da aufgebaut. Plus das Lied noch und boah, das hat dich richtig stählern gemacht, ja, von innen nach außen. Und das wirst du wahrscheinlich schon im Stadion wahrgenommen haben. Wenn ich dann rausgehe, dann bin ich eine Maschine.
Also. Ich dachte wirklich immer, das Bild, was ich immer von dir hatte, dass der Schur kommt, das ist wie ein Feldherr, der da rausmarschiert. Also wirklich so, da hätte jetzt der Sturm peitschen können, da steht der und den wehst du nicht um.
Ja, ist auch unterschiedlich, wie da die Wahrnehmungen sind. Also ich habe immer gesagt, der Schur kommt, wir gehen heute mit 10 Mann vom Platz.
Ja, aber also für mich war das wirklich meine Wahrnehmung. Das ist krass. Ja,
aber jetzt nochmal kurz zurück. Metallica ist im Bus gelaufen, habt ihr alle gehört? Nee, oder hast du Kopf? Ja, ich bin mal im Mannschaftsbus vom FC Barcelona gefahren und hatte dann den Originalbusfahrer. Der hat uns auch die Originalmusik vom FC Barcelona, was die hören, wenn die ins Stadion fahren.
Was lief da? Finger in Po Mexiko oder was hören die?
Also es war schon, ich sag mal so, da hättest du vielleicht Macarena drauf tanzen können, aber heiß wäre es da drauf nicht geworden. Ja. Aber es war auf jeden Fall lustig, wie wir dann mit unserer Gruppe ans Stadion kamen und uns 200 Leute hinterhergelaufen sind in der Sommerpause, weil sie gedacht haben, da kommt Trippelsieger.
Und du hast dich aber schön
feiern lassen. Ich bin in Flipflops ausgestiegen und direkt in den Fanshop gewandert. Das war sensationell. Später nochmal einfach, um zu zeigen, dass es kein Mensch rein hat, mir mein Wasser wieder rausgeholt.
Männer, wir werfen uns mal rein in dieses Spiel.
Ja.
Okay. Also wir hatten Nothing Else Matters auf dem Ohr, einen stellenden Alexander Schur, einen beruhigenden Willi Reimann, siezend, emotional die Jungs irgendwie gut in die Bahn kriegend und wir haben zwei Jungs, 15 und ein paar Jahre Eltern auf der Tribüne, mögen die Spiele beginnen und es ging gut los. Eintracht, ich glaube nach 5-6 Minuten, 1-0 vorne, wer hat's gemacht?
Jermaine Jones?
Ja. Jermaine Jones.
Und dann, was mich ja interessieren würde, du hast ja in diesem Spiel, ich meine, du wirst immer reduziert ein bisschen auf das letzte Tor.
Das ist
ja
das Geilste.
Aber genau. Wie viele Doppelpacks hast du in deiner Karriere gemacht? Weil du hast in diesem Spiel Doppelpack gemacht.
Das war der einzige Doppelpack. Und im Prinzip der Kopfball, also der abgefälschte Kopfball kam auch von mir für Jermaine. Der hat den dann reingemacht. Also eigentlich auch eine Tor vorbereitet. Assist, ja, heute kriegst du einen Assist dafür. Aber das ist ja alles völlig uninteressant. Wie gesagt,
hey, jetzt machen wir nicht den Insanker hier, das ist egal, das werde
ich machen. Ja, aber das ist wirklich sensationell. Ich habe jetzt tatsächlich, bin ja jetzt im Marketing momentan, habe jetzt eine E-Mail zurückgekriegt, als ich jemand von der Geschäftsleitung von einem Unternehmen angeschrieben habe. Und der hat mir tatsächlich, wie du es jetzt eben gerade sagst, zurückgeschrieben. Und übrigens vielen Dank nochmal für die zwei Tore 2003. Und das
weiß kaum noch jemand.
Das weiß wirklich
keiner. Das ist mir in der Vorbereitung auf heute erst wieder klar geworden, weil dass sich dieses ganze Spiel halt so runter destilliert auf diesen Moment, wo sich all das entlädt und dass also beim 6-3 halt mehr Tore gefallen sind als das sechste für die Eintracht, ja, klar. Und das war das 2-1, was du gemacht hast.
Ja. Genau.
Und in meiner Erinnerung war, das hört sich mir blöd an, ja, ich meine, klar, am Ende hast du das entscheidende Tor gemacht, aber ein Name, der mir nie aus dem Kopf gehen wird, was dieses Spiel angeht, ist Bakary Diakité.
Ja.
Also, weil sowieso schon mal jemand mit Vornamen Bakary heißt, das ist, aber Bakary Diakité, ich habe das Gefühl gehabt, der hat außer dir alle Tore gemacht. Also im Rückblick, wenn ich mich an dieses Spiel erinnere, weil ich weiß noch, der wurde eingewechselt, glaube Richtung 80. Minute, 75., 74., keine Ahnung, und ich hatte das Gefühl, der hat dieses Ding alleine gerissen und dann kam am Ende das i-Tüpfelchen vom Alex.
Ja, aber du springst wieder zu weit.
Ja, Entschuldigung.
Weil du hast vorhin den Nico Frommer angesprochen. Wir hatten ja 1-0 geführt und wir haben ja gegen Oberhausen schon 2-0 ganz locker gewonnen. Und dann haben wir gesagt, das läuft ja wie geschnitten Brot. Und 1-0 super.
Und dann kam Frommer.
Ja.
1-1.
Und dann kam Frommer und ich sage euch eins. Das hat uns irgendwie so richtig einen Schock versetzt ein bisschen, weil es war ja auch wieder bullenheiß.
Ja.
Es hat, glaube ich, irgendwie so auch geregnet so ein bisschen vorher, also es war ein bisschen schwülheiß. Und du musst ja immer dann auch sehen, du hast zwar die Nervosität, die versuchst dann irgendwie wegzulaufen, aber die ist trotzdem noch in dir drin. Ja. Und wenn du natürlich so Gegenschläge kriegst, musst du dich auch wieder richtig aufrütteln. Ja. Und muss dann wieder aufstehen. Und das war so ein Rückschlag, wo ich so, boah, scheiße, richtig Schockerlebnis, so richtig Backpfeife im Spiel. Und dann habe ich natürlich geguckt, wer es war. Das war der Nico Frommer.
Geht's noch?
Und ich sag dir eins, das weiß auch keiner, aber wenn man sich die Szenen mal anschaut, was haben wir den beschimpft?
Ja.
Als der zurückgelaufen ist, auf die andere Seite, dann zum Anstoß.
Komm du mal zu uns.
Komm du heim.
Willst du nicht in die Bundesliga? Ja, ja. Du Blödmann?
Ja.
Ja, verpiss dich.
Wie dumm kann man sein?
Wirklich, der ist einmal durchgelaufen, ist der beschimpft worden.
Schön,
ja. Spalier beschimpft worden. Ja,
geil.
Sensationell. Ja. Ja, und der immer kleiner geworden. Und sagt, ja, ich mache auch nichts mehr. Also,
hat er gesagt, er macht nichts
mehr? Ja, es ist ja klar. Ich meine, normalerweise darfst du einen Spieler für zu so spielen gar nicht vergewaltigen. Ja, also du siehst,
du hast immer mal so ein Michael. Auch mit dem Abstieg, was willst du machen? Ja, also ich meine, Reutling ist seitdem nie wieder aufgetaucht.
Ja, aber
das ist ein Torwart, den hast du ja nochmal wieder
getroffen. Michael Turk, kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, der damals im Prinzip gegen Cottbus im Prinzip die Mainzer, glaube ich, in die erste Liga geschossen hat und praktisch dann selber abgestiegen ist, weil er dann nach Cottbus gewechselt ist. Also das ist erstaunlich, also weil ist ja, der denkt überhaupt nicht nach, der spielt einfach Fußball. Ja,
klar, das glaube ich von Michael Turk auch.
Ja, der ist einfach so. Nee, das ist ein,
ja, kann mich gut an die Zeit erinnern, wie er, ich glaube, 4 Tore gegen Brøndby Kopenhagen oder so gemacht hat.
Nein, das und ist einfach so ein Instinktfußball, der nicht nachdenkt, ja, was kommt morgen, so, das gefällt mir auch an ihm, ja, und der hat das gemacht. Aber bei Nico ist einer, der halt immer überlegt hat, ja, der natürlich auch für seinen Verein alles geben wollte, aber der auch gegen seine Zukunft irgendwo gespielt hat und das Tor natürlich auch gegen seine Zukunft gemacht hat. Und deswegen ist das natürlich auch eine spezielle Situation gewesen. Aber ich werde nie vergessen, wie der an uns vorbei ist. Und wir haben dem hier Klatsch auf dem
Hintern,
auf die Schulter. Ja, aber richtig.
Danach
hat er nichts mehr gemacht.
Ist ja auch an Jermaine Jones vorbeigelaufen. Manchmal, das ist ja.
Nee, offensichtlich nicht.
Vor der Schule.
Sonst wäre es also ganz
schön. Ich habe mich eher mit dem Spiel beschäftigt. Ich war ja immer mit im Tunnel, also ich habe mich damit gar nicht auseinandergesetzt, aber der hat schon sein Fett weggekriegt. Ja,
also willst du uns jetzt erklären, dass du ihm keinen Spruch gedrückt hast?
Nee, also ich bin da auch, muss ich sagen, also ich bin da vollkommen im Tunnel und er sagt, der Tunnel wird halt, ist manchmal groß, so vom Ausgang her und mal ein bisschen kleiner und da wurde er halt richtig klein, ja, aber er sagt, boah, wie kann uns das passieren, wir sind doch eigentlich Eintracht Frankfurt, Finals gewinnen wir immer eigentlich locker und so weiter. Und dann haben wir echt mal einen um Deckel gekriegt. Ja. Also das war so der so ein
erster Dämpfer.
Ja, okay. Erster Dämpfer, wo du gesagt hast, es läuft nicht, es wird nicht
so easy.
Ganz glatt.
Und das ist natürlich ein Moment, wo jeder Sportreporter in Deutschland das berühmte Wort auspackt, ausgerechnet. Ausgerechnet Nico Frommer.
Ja, ja, klar.
Genau. Da würde mich jetzt auch mal was interessieren, was Sportreporter angeht, weil das ist ja jetzt deine Regel. Jeder kennt noch, und ich habe damals ein paar Jahre später, 2006, als wir ins Pokalfinale eingezogen sind, habe ich im Stadion angestanden, um ein Ticket zu kriegen und habe dann mit dem, wie hieß der Moderator von FFH, der das Spiel damals kommentiert hat?
Oliver Foster.
Kann sein, so, ja. Damals diese Aussage, das ist besser als Sex, weiß ich noch genau. Ja. Was mich interessieren würde, ist, er ist ja eigentlich raus, weil die haben ja die Gesamtkonferenz, die sie dann tragen. Und das heißt, du hast ja eigentlich keinen, sagen wir mal, Hessen, der jetzt das Ganze kommentiert, oder?
Das ist eine gute Frage. Da zähre ich dir in der nächsten Folge dieses Podcasts einfach mal einen Kollege schnell bei, der dir alles zum Thema Schlusskonferenzen und Kommentar hier.
Würde mich mal interessieren, weil bei FFH hat natürlich
die Lage, wir können hier. Der war vom HR, glaube ich.
Nee, der war von FFH.
Nee, da können wir jetzt warten.
Okay.
Das war nicht der Oliver Foster.
Zehner,
Oliver Foster hat das gesagt mit, das ist ein Märchen.
Es ist ein Märchen.
Moment.
Das ist ein Märchen. Der nie woanders gespielt hat.
Frankfurter Frankfurt. Das war Oliver Foster.
Aber nicht mit
Sex.
Im Fernsehen, Premiere. Der war auf Premiere im Fernsehen. Damals noch. Der hat gesagt, es ist ein Märchen, ein absolutes Märchen. Kannst du ja sehen, wenn du heute die Zusammenfassung anguckst.
Ja, aber er war nicht, der war nicht der, der das.
Also ich weiß, dass es bei FFH war.
Aber Max, ganz im Ernst, was weiß denn
meine
ich?
Meine Freundin möge mir verzeihen. Genau, ja, das war die Aussage. Will, ja. Und dann hat er nämlich mich gefragt, als ich damals das Pokalticket geholt habe, ja, weiß ihr Meister, dass sie hier sind? Sag ich, ja, ich habe Urlaub genommen, aber selbst wenn nicht, dafür würde ich meinen Job kündigen. Ja. Wir gehen ins Pokalfinale.
Aber hier nochmal ganz Thema. Was weiß denn ich, was die bei FFH sagen?
Ja, ist ja, Entschuldigung.
Ist klar.
Ich habe gedacht, weil wir ja jetzt. Wir sind ja hier neutral.
1-0 Jermaine Jones. 1-1. Ausgerechnet Nico Frommer. Rückschlag, Backpfeife. Aber die Herren berappeln sich wieder und gehen wieder in Führung durch ein 2-1. Na, ausgerechnet durch Alexander Schur. So, wie war die Bude? Und was war das dann für ein Twist?
Also ich habe durch das Tor habe ich gewusst, ich habe eigentlich schon vorher ganz gut gespielt,
Aber durch das Tor, das erleichtert dir natürlich viel, weil du im Prinzip so ein bisschen drucklos wirst, ja, durch den Jubel. Ja, dann rennst du erstmal zickzack und die Jungs kommen dann und dann gehst du in Führung. Und im Prinzip hast du ja mit dem Tor schon im Prinzip signifikant was fürs Spiel beigetragen. Ja. Das ist ja immer dann immer so, dass du dann im Nachhinein sagen kannst,
ich habe meinen Job gemacht, oder?
Richtig,
ich,
ja, okay. Ja, und dann hast du im Prinzip dann schon, ich sag mal, dein Konto aufgefüllt.
Ja.
Und das hilft dir natürlich auch in dem Spiel, ja. Und ich glaube auch, das hat mich dann auch so ein bisschen über das Spiel hinweg getragen. Und wie gesagt, vorher beim Jermaine Jones habe ich ja im Prinzip auch schon den Wischer zum Kopf. Also es hat gut funktioniert. Wir wollten ja immer den Ball auf das kurze Eck. Ja, und dass ich mal praktisch dann kurz gehe und den Ball verlängere. Und das hat ja super geklappt. Ja. Also sind schon so zwei Dinge perfekt eingelaufen, wo du dann einfach merkst, heute passiert auch viel Positives. Okay, Rückschlag mit Nico Frommer. Es wird nicht ganz einfach. Ja, und warten wir mal ab, wie es in Mainz steht. Ja. So nach dem Motto, weißt du, das sind so mehrere Faktoren, die dann so in deinem Gedankenkonstrukt dann eine Rolle spielen.
Das wäre die nächste Frage. Wusstet ihr, wie es in Mainz steht?
Nee, null.
Okay.
Ja, man macht das auch bewusst, dass man halt sagt, okay, wir wollen nicht, dass die Spieler so gedanklich so neben sich stehen, so praktisch außerhalb des Feldes, ja, oder irgendwo auf einem anderen Platz sind. Und deswegen haben wir da auch keine Ergebnisse raus. Aber klar, wenn du rausgehst, kriegst du das Ergebnis gesagt. Dann sind wir ja durch Erwin in Führung gegangen.
Erwin Skiller 3-1.
Richtig geiler Freistoß, ne? Richtig geiler Fall.
Ah, schönes Ding.
Und dann waren wir eigentlich gefühlt, und das war der größte Fehler in dem Spiel, der hat uns fast das Knie gebrochen, waren wir gefühlt durch.
Ja. Und also so war es zu diesem Moment auch. Ja. Also Mainz hat 2-0 zur Pause in Braunschweig geführt, ihr 3-1, und das hätte für die Eintracht gereicht.
Genau.
So.
Hat Braunschweig sich totgestellt.
Und witzigerweise wären wir es auch gewesen, dann wäre diese 6-3 niemals passiert und ich wahrscheinlich dann auch über das Spiel nicht so bekannt wie heute.
Ja, aber wie
denn? Ist der Henning Bürger links vorbei in den Strafraum rein und ist ja richtig umgemäht worden. Ähnlich wie Rostock, war ja auch ein glasklarer Elfmeter und es wäre das 4-1 gewesen und dann wäre das Ding eigentlich gelaufen gewesen. Wir wären vorne gewesen und hätten uns auch gar nicht so beeindrucken lassen von dem Ergebnis in Braunschweig. Aber es ist nicht so gekommen. Schiedsrichter hat nicht gepfiffen und so sind wir mit 3-1 in die Kabine. Und dann war eigentlich die nächste Backpfeife und das war eine richtige Backpfeife. Ich würde jetzt schon fast sagen, das war ein Faustschlag.
Ja.
Als wir gehört haben, weil wir sehr, sehr viel Hoffnung gehabt auf Braunschweig,
ja,
dass die im Prinzip einen großen Widerstand bedeuten.
Also dass Braunschweig Mainz das Leben schwer macht?
Ja, dass sie wirklich mal ein gutes Ergebnis erzielen und dann steht es auf einmal 2-0.
Ja.
Für Mainz und dann hat sich das praktisch das Ergebnis also egalisiert und im Prinzip ist dann Mainz dann wieder nach vorne gesprungen, weil die ja im Prinzip mehr Tore.
Und dann wurde es ja, ich sag's mal, dann wurde es mal ganz kurz richtig beschissen. Also richtig beschissen. Also Braunschweig macht nicht das, was ihr erwartet.
Genau.
Mainz führt, glaube ich, irgendwann 4-0 und ihr kassiert relativ schnell nach der 3-1-Führung das 3-2 und das 3-3.
Ja, aber das war kein Zufall. Es war nicht so, dass die jetzt auf einmal so gut waren. Das war einfach der Schock,
ja,
dass du im Prinzip du hast dich damit beschäftigt, die ganze Halbzeit, du hast dich nicht mit dem Spiel mehr beschäftigt, sondern hast dich nur damit beschäftigt, was passiert in Braunschweig. Warum liegen die 2-0 hinten? Und das hat einfach so lange gedauert, bis wir uns klar waren, stand es auf einmal 3-3.
Da habt ihr beim Boxen die Deckung nicht oben gehabt und ratzfatz schön 2 eingeschenkt.
Genau, und im Prinzip zweimal das gleiche Tor, ja. Ein Spieler von rechts nach links reingetrippelt und zweimal im Prinzip aufs Tor gezielt und dann im Prinzip die ähnliche Tore, relativ einfach geschossen und dann hast du im Prinzip alles verspielt, was du dir über 33 Spieltage aufgebaut hast.
Das war auch das, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Tobi, aber das war auch so das Empfinden auf der Tribüne.
Das war, also alles, was ich behaupte jetzt hier, wie es mir zu einem Zeitpunkt gegangen wäre, stimmt im Prinzip nicht, wenn ich sage. Weil das ist ein Erinnerungspuzzle, was ich mir zusammenbaue. Zum Beispiel auch das 6-3 habe ich festgestellt, wo wir irgendwann ja landen werden. Das erinnere ich immer im Prinzip, wenn ich die Bilder überlege, sehe ich dich das Tor machen, aber wie ich es im Fernsehen danach gesehen habe. Ich habe aber hinter dem Tor gestanden. Ich weiß aber noch quasi genau, welche sehr bärtigen, fetten Männer von oben auf mich draufgefallen sind. Also das heißt, meine Erinnerung ist auch so wurscht. Ich weiß nur noch, es gab einen Moment, wo es einfach schlimm war. Und das war aber, was ich am Anfang gesagt habe, was mich am Leben gehalten hat, war, wir können Wunder. So, ich war doch schon mal hier. Wir waren doch schon mal an einem Punkt, wo es vorbei war. Und alle haben gesagt, es ist schlichtweg unmöglich. Niemals wird sowas passieren. Aber wir waren dabei, Leute. Also wir haben das doch gesehen. Warum denn nicht nochmal? Und dann hat irgendeiner gesagt, weil das nie zweimal passiert. Weil niemals, wir haben einmal, aber niemals wird das nochmal passieren. Und ich bin ja in meinem Leben immer von unverbrüchlicher Zuversicht getragen. Ich sag, doch, das muss irgendwie. Und dann, ich glaube, ich war dann beim nächsten Tor, war ich aber Bier holen, glaube ich.
Ja, aber ihr wart weiter auf der Tribüne. Und das war ja die
Krux. Ja, wo denn sonst?
Es war ja im Prinzip so, ab diesem 3-3 waren es ja so mehrere Phasen, die du dann durchlebst. Erstmal musst du dir die Enttäuschung, ich meine, irgendwo hast du ja die ganze Saison verloren. Du hast ja im Prinzip den Aufstieg verpasst. Ja, weil du kriegst ja dann auch ein bisschen signalisiert, in Mainz, in Braunschweig tut sich da nicht viel. Ja, wir wussten zwar nicht das Ergebnis, deswegen sage ich, ihr seid da eigentlich von Informationen her weiter gewesen, ja, die Zuschauer. Du merkst an den Zuschauerreaktionen, dass im Gegenteil wahrscheinlich die Mainzer nochmal erhöht haben.
Das heißt, du spürst wirklich energetische Veränderungen?
Brutal. Also ja. die Zuschauer entziehen dir sozusagen komplett die Atmosphäre.
Oh, wie krass.
Ja. Ja, also praktisch die Enttäuschung, die im Stadion herrscht, ja, weil du merkst, dass die Zuschauer gar nicht mehr in den Situationen drin sind. Ja? Ja. Also ob die jetzt pfeifen oder jubeln oder schimpfen. Weißt, es zeigt ja, dass der Zuschauer dabei ist und dass es noch spannend ist. Ja? Und in dem Moment, wo die dir das entziehen die dir auch so ein bisschen Energie. Ja? Und genau das war die Phase Enttäuschung. Dann kommt im Prinzip die Atmosphäre im Stadion, ist praktisch auf null runtergegangen. Ja, und das war so eine Phase, wo du dann irgendwie sagst, okay, irgendwann musst du jetzt wieder aufstehen.
Wir reden aber bei Wiederaufstehen, reden wir zu diesem Zeitpunkt im Spiel über den schlichten Fakt, dass die Eintracht noch 4 Tore braucht.
Das wussten wir aber noch nicht.
Okay.
Also ja. Das wussten wir noch nicht. Also wir wussten nicht, dass die 4-0 führen. Und dann kommst du nämlich in diese Phase, wo wir dann untereinander gesagt haben, ja. Wo auch ein Jens Keller, sag mal, ein sehr, sehr guter Kapitän war, auch ein Uwe Bindewald, finde ich, einen ganz guten Charakter gezeigt haben. Und da merkst du auch die Truppe. Da haben wir halt so füreinander entschieden, so Männer, komm, jetzt wenigstens gewinnen das Spiel, dass wir ja. dass sie die Saison positiv abschließen. Weil uns war dann schon bewusst, dass wir von der Strecke her eine brutale Saison hinter uns haben. Vom Lizenzentzug über einen zufällig zusammengewürfelten Kader. Trainer hat ganz kurz davor, also kleine Vorbereitung im Sommer und haben trotzdem irgendwie das doch geschafft, wollten wir irgendwie ein positives Ende ja. haben. Und das war so die zweite Phase, so nach dem 3-3, wo ich sage, dann sind wir so wieder langsam in den Spieltrott gekommen. Erstmal nach dem Schockerlebnis, ich glaube, sie haben sogar noch eine Chance gehabt. Wenn das reingeht, dann bist du ganz tot.
Ja.
Nee. Und dann haben wir so ein bisschen wieder aufgerappelt.
Ich glaube, ihr hättet in dem Spiel, wenn es hätte sein müssen, hätte die auch noch 7 Tore gemacht.
Kann sein. Eine
Power dahin.
Ja, aber warte mal. Sein. Aber dieser Moment, den du gerade beschreibst, also die Energie geht weg. So was erstmal irritierend ist wahrscheinlich, wo du sagst, also irgendwas ist anders, dann fehlt dir das. Dann stellst du fest, okay, auf dem anderen Platz läuft es wahrscheinlich auch nicht so geil.
Genau.
Und hier haben wir eben schön zweimal auf die Fresse gekriegt. So. Dann brauchst du ja irgendeine Art von Impuls oder Impulsgeber oder also irgendwas muss ja passieren, das dann einen Unterschied macht. Genau. Was war das?
Der Puls war im Prinzip, dass innerhalb von 3 Minuten dieser 4 Tore Vorsprung von Mainz sich reduziert hat auf 2. Einmal, dass die Braunschweiger dort ein Tor geschossen haben
ja.
und dass wir gleichzeitig auch ein Tor geschossen haben. Also und innerhalb das habt von ihr 3.
Dann schon alles mitgekriegt.
Und dann haben wir auch Informationen von der Bank gekriegt, dass wir noch 2 Tore
okay. brauchen. Und plötzlich war wieder.
Und auf einmal.
Hat einer in die Glut gepustet.
Ja, auf einmal. Die kommen merkst, wieder. Ja, auf ja. einmal. Jetzt kriege ich Gänsehaut.
Ja, ich auch.
Ja, auf einmal merkst du, dass das ganze Stadion wieder anfängt ja. zu leben. Ja? Und die powern dich an. Weißt du, wenn du den Ball hinten holst, treiben die dich sozusagen nach vorne, weißt du? Und in jedem Zweikampf, wo du den Ball holst, ja, in jeder Grätsche, liegt irgendwo auch die Emotion des Zuschauers. Ja, der es praktisch überträgt auf dich. Weißt du? Und dann steigst du über jede Aktion ja, im Prinzip noch weiter nach oben. Ja, von der Mentalität. Und dann läufst du einfach nur noch. Du funktionierst einfach nur noch. Ja, und getragen von dieser geilen Atmosphäre. Und wer nicht in Frankfurt mal gespielt hat, der kann das überhaupt nicht beurteilen. Weil einfach, das ist unfassbar. Das kann man, nochmal, also wenn du da spielst, in so einem Endspiel von dem Publikum von Eintracht Frankfurt, das werden die im Endspiel 2018 gespielt, genauso erzählen können. Mhm. Du spielst über dein Limit hinaus, also über das Körperliche, was du bringen kannst. Also man sagt ja normalerweise, wenn du um dein Leben kämpfst, bist du fast bei 100% Leistungsfähigkeit. Ja. Und da bist du ähnlich in dieser Sphäre.
Das würde mich mal interessieren, weil ich diese Diskussion oft führe mit verschiedensten Leuten. Am liebsten mit meinem Schwiegervater, weil das ist ein sehr rationaler Mensch. Und er sagt dann, ja, es hat da keinen Unterschied, ob jetzt Fans da sind oder nicht. Oder ob die jetzt in Frankfurt, ja, für dich sind ja die Frankfurter immer die besten Fans. Aber ich habe echt das Gefühl, dass gerade in Frankfurt, also ich bin, klar, du bist jetzt auch Frankfurter durch und durch, aber ich habe ja jetzt wirklich viele Stadien gesehen, auf der ganzen Welt auch. Also ich war in was weiß ich wo überall. Aber ich habe nirgends erlebt, dass die Fans wirklich die Mannschaft so pushen, im Europapokal die letzten Jahre und so, wie in Frankfurt. Mhm. Das habe ich noch nirgends erlebt und ich war wirklich auf der ganzen Welt in Stadien. Es gibt Stadien, die sind lauter, aber auch nur punktuell. Also in Lissabon, da fliegen dir die Ohren weg, wenn ein Tor fällt. Aber danach ist Totenstille, dann kannst du ein Bier holen gehen. Alkoholfrei. So, und in Frankfurt habe ich das Gefühl, da ist immer so eine gewisse Grundanspannung, da ist immer Alarm. Und für mich, kannst du leicht sagen, als Frankfurt-Fan, aber es sind für mich die besten Fans, die ich je gesehen habe.
Ja gut, du leidest natürlich auch ein bisschen mit. Die Leidenschaft, die ist ja auch bei dir gewachsen, es hat einen Ursprung. Nee, deswegen empfindest du das für Eintracht Frankfurt, was du niemals für einen anderen Verein empfinden kannst. Deswegen kann man das eigentlich so im Prinzip nicht vergleichen.
Aber was hast du jetzt als Spieler?
Ja, aber ich sage, das hat nicht nur was mit Atmosphäre im Stadion zu tun, ja, was ihr ja genauso sagt. Also du kriegst es schon mit, dass die Zuschauer sich anders vorbereiten, dass da aus dem Ausland Verrückte einfliegen für ein Spiel, was weiß ich, dass die übernachten im Wald, damit sie halt pünktlich da sind. Also diese Verrücktheit von den Eintracht-Fans, die kriegst du ja auch im Vorfeld eines Spiels mit. Und das trägt ja auch mit zu der Atmosphäre, das trägst du ja auch mit auf dem Platz. Also die Verantwortung für all diese Menschen in dieser Region trägst du in dem Moment auf den Platz. Ja? Und das wird dir bestätigt im Prinzip durch die Stimmung. Ja. Alle Leute, die in den Stadion gehen, die bringen dir diese besondere Stimmung, die der Max jetzt angesprochen hat in Frankfurt, rüber. Und wenn du mal guckst, wenn du wirklich mal von Block zu Block gehst, ja, von Reihe zu Reihe, von Platz zu Platz, ich glaube, diese Vielfalt, die wir halt immer so ein bisschen nach außen tragen, ja, diese Vielfalt, das ist das Entscheidende in Frankfurt. Ob dann der Bankvorstand neben dem Straßenfeger oder wie auch immer.
Neben dem Max.
Ja.
Ich habe alle schon. Alle habe ich
zu sagen. Ja, ist egal. Ja. Es ist völlig egal. Das ist einfach, du beamst dich auf eine brutal geile Ebene, die dann nur noch heißt, alles für Eintracht Frankfurt geben. Und das kommt runter. Und das kommt mit so einer Wucht runter, mit so einer Energie. Und das nimmst du auf oder nimmst du nicht auf. Entweder nimmst du es auf und es trägt dich oder es zerstört dich.
Aber jetzt haben wir drüber geredet, dass du, dass es eine andere Zeit war für Fußballromantiker. Meinst du, dass es heute noch genauso ist für die Spieler?
Absolut. Okay. Absolut. Ich habe das Pokalfinale 2018 und ich dachte, ich habe im Stadion wirklich das jetzt auch mal vor der Tribüne aus gesehen und ich habe, es war eine Phase, das war glaube ich 5 Minuten, da war ja Riesentheater und Stimmung und aber es war auch mal 5 Minuten total still.
Als die Entscheidung vom Schiedsrichter ausgestanden hat.
Nein, nicht im Spiel. Danach.
Okay.
Wo die Leute es nicht glauben konnten. Aber kollektiv. Da war es mal so 5 Minuten still. Und da habe ich geheult mit meiner Frau.
Also ich möchte dazu nichts sagen, weil das werden wir irgendwann, ich bete dafür, dass wir da nochmal eine Folge machen. Also das wird, glaube ich, eine legendäre Folge auch.
Ja, ich hoffe, dass er auch einen guten Sprecher dafür findet. Also so Boateng, der kann, glaube ich, viel, das ist ja auch so was, da spinnen sich auch viele Fäden um den und im Prinzip zentral entlädt sich viel in diesem Spiel. Ja. Ähnlich jetzt wie auch gegen Reutling, wo ganz, ganz viele Stränge von dieser Geschichte, man kennt das ja von so Romanen, verschiedene
Handlungsebenen,
ja, verschiedene Handlungen, verschiedene Personen und dann zentriert sich alles auf irgendein Finale. Und genau so war es da auch mit dem Frommer, mit dem Lizenzentzug. Ja, was da alles um dieses Spiel herum war, ja, dass es ausgerechnet Mainz war, ja, dass im Prinzip ein regionales Derby war. All die Dinge, die kommen ja auf eins zusammen. Und die mussten so dramatisch ablaufen. Das war irgendwie vorherbestimmt. Wie von Gottes Hand geführt. Ja.
Ich nehme euch nochmal mit, genau mit dieser Atmosphäre im Stadion, die weg war, die Energie war weg und jetzt sind zwei Sachen gleichzeitig passiert. A, Braunschweig, wo jeder gedacht hat, machen gar nichts mehr, schießen plötzlich ein Tor in Braunschweig gegen Mainz und die Eintracht kriegt es irgendwie hin, wieder in Führung zu gehen.
Das würde mich mehr interessieren, wie die Minuten auseinander hast du da irgendwie?
Das
auch vom Braunschweig gehen?
Das weiß ich, glaube ich, nicht, in welcher Minute die gefallen sind. Warte mal.
Das wäre interessant jetzt.
Ja, eigentlich ist es Montag, kannst jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt noch vorher recherchieren. Ja, also
nee, weiß ich leider nicht.
Ich werde das in Erfahrung bringen, warte mal weiter.
Ah, warte mal, hier habe ich noch. Nee, 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 das leider ist meins da nicht dabei.
Aber wann hat der Diakité das Tor gemacht?
Diakité.
Das müsste so irgendwas Richtung 80. gewesen sein.
Ich glaube auch, ja.
Welches? Ja, im 2 gemacht.
83.
83.
83. macht, also ja, geht die Eintracht wieder in Führung mit 4-3. So. Die, genau.
Und dann gab es eine rote Karte noch?
Dann gab es gelb-rot.
Danach, genau. Oder?
Danach. Und in der 87. Rehm. Und,
Rüdiger Rehm.
Und dann und 90. Minute das 5-3. Und das war der Moment, wo der Vorhang für ganz großes Drama aufgeht.
Genau, und dann haben wir noch ein Tor geschossen, das eigentlich eins war, reguläres Tor. Das wurde ja aberkannt.
Oh ja. Das wurde aberkannt und also
nochmal Drama und Drama und Drama.
Also wir sind zum einen jetzt in Frankfurt am Main. Die Eintracht führt 5-3. Das Spiel ist eigentlich rum, 90. Minute. Zeitgleich ist das Spiel in Braunschweig abgepfiffen. Und zu diesem Zeitpunkt ist Mainz aufgestiegen. Und die Bilder, die man danach aus Braunschweig gesehen hat, war, dass die Mainzer Spieler in völliger Ekstase am Durchdrehen sind und einer in Braunschweig beschwichtigend immer wieder außen rumläuft. Dieser Mann, den kennt ihr alle, hieß Jürgen Klopp. Und es war der Einzige, der gesagt hat, wartet, 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 wartet die Spiele noch in Frankfurt, wartet. Und die haben hier schon dermaßen Hütteabriss und emotional gefühlt jede Champagnerflasche auf und sich übergossen. Und der Einzige, der dort gestanden hat, war der Klopp, der gesagt hat, wartet, es ist noch rum und er sollte recht
behalten. Und weißt du, an was er sich erinnert hat? 2 Jahre vorher, Bayern gegen HSV, Schalke, denkt, sie werden Meister, rennen da durch. Und ich glaube, es war damals, ich muss schwören, aber ich meine, Rudi Assauer ist über den Platz gelaufen und hat gesagt, Leute, die spielen noch.
Ja.
Die spielen noch.
Langsam, und, langsam
warten. Genau das, glaube ich, hatten die im Hinterkopf. Und deswegen, oder zumindest Kloppo im Hinterkopf, sehr intelligenter Mann, ja, hat daran zurückgedacht und hat gesagt, Leute.
Wartet. Man muss natürlich das glaube ich, auch nachvollziehbar in Mainz. Die wissen im Prinzip, 90. Minute, 91. keine Ahnung, da in Frankfurt, da passiert nichts mehr. Wir haben das Ding, wir sind aufgestiegen, vor allem, wie du das vorhin gesagt hast, die hatten ja ähnlichen Druck. So, und der muss ja irgendwo hin.
Ja, klar.
So, flippen die natürlich aus.
Ja.
Aber das Spiel in Frankfurt läuft noch.
Wenn nicht noch mehr Druck, weil sie noch nie Bundesliga gespielt haben. Das kommt auch noch dazu, zu den Zeitpunkt.
Ja, das ist ja auch das, was der Sport auch, was den Sport ausmacht. Es gibt ja nicht nur lachende Gesichter, es gibt ja auch weinende. Und das ist, denke ich mal, das Brutalste, was du im Sport erleben kannst, ja, auf der letzten Sekunde, in der letzten Sekunde praktisch noch deinen Erfolg zu verlieren oder das, was du dir erarbeitet hast. Und ich bin froh, dass ich auf der Seite von Eintracht Frankfurt war und nicht auf der Seite von Mainz 05, weil ich kenne heute auch viele Spieler, die das auch, für die war das ein Schockerlebnis. Also Santor Schwarz ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Kloppo ist eine herausragende Persönlichkeit, die ich auch gut kenne, den ich auf keinen Fall das gegönnt habe. Was aber auch keine Rolle spielt in dem Moment, weil du denkst nur an Eintracht Frankfurt und dass deine Mannschaft gewinnt.
Ja,
aber wenn du dann die Bilder siehst, dann muss ich echt sagen, also da hatte ich schon extrem viel Mitleid mit den Spielern von Mainz, weil das willst du nicht. Ja. Ja. Das willst du deinem ärgsten Feind nicht wünschen.
Aber wir sind immer noch im Stadion, das Spiel läuft und es fehlt immer noch ein Tor. So, die Bühne ist deine. Kannst du dich erinnern? Weißt du das noch?
Ja, ich weiß nur, dass es auch ein fast schon kopfloses Anlaufen war. Immer wieder auf das Tor, weil wir natürlich einer mehr waren und du brauchst es unbedingt, dieses eine Tor. Und jeder Fußballer weiß, wenn du so drückst, kriegst du noch deine 2-3 Gelegenheiten im Spiel. Also 3 Chancen mindestens. Und da musst du versuchen, irgendeinen über die Linie zu drücken, weil die Zeit rast natürlich, die vorher langsam gelaufen ist, die rast dann. Und ich weiß noch genau den Weg bis zu dem Ort, wo ich dann den Kopfball gemacht habe, am Fünfereck, wo ich mir gesagt habe, meine Güte, jetzt schlepp dich halt einfach nochmal rein, ja, und hab wirklich meinen Körper nochmal gezwungen habe, diesen
etwas Weg zu gehen,
schnelleren Lauf zu machen. Und ich wusste, dass der Henning ein sehr, sehr guter Flankengeber war. Deswegen,
Henning Bürger,
wenn du Henning Bürger. Und wenn du einen hast, wo du genau weißt, ich habe auch schon viele Tore durch ihn gemacht, also er hat viele Assists bei meinen Kopfballtoren, weil dann viele Ecken und viele Freistöße und Flanken aus dem Spiel raus. dann lohnt sich das auch, weißt du, dann marschierst du nochmal extra rein. Also ähnlich wie jetzt Kostic, der hat geile Flanken einfach reinhaut. Ja. Da gehst du als Stürmer einfach nochmal.
Da kommt wahrscheinlich was.
Ja, nochmal eine zusätzlich motiviert rein, weil du sagst, da kommt was. Ja. Da
Kostic
kommt was
hat die Gutes. Power von Natur gegeben und der Rest.
Und der Henning, der konnte auch geil flanken. Ja. Und da weiß man aber nie, dass der jetzt da runterkommt oder jetzt genau auf deinen Kopf. Deswegen reingerannt und ich wusste, ich habe schon an der Flugkurve gesehen, der kommt genau.
Das wird gut.
Genau. Und dann hat mir mal ein Trainer gesagt, für ein Torwart am schwierigsten ist, wenn der Ball vorher aufdotzt. Ja. Also Köpfchen auf den Boden, wenn du am zweiten Pfosten bist, das ist am schwierigsten für einen Torwart. Und genau so war es, obwohl im Nachhinein viele Leute gesagt haben, wie viel hast du dem Torwart?
Mein Onkel, das Erste, was er zu mir gesagt hat.
Was hat er dem Torwart bezahlt? Weil den musste mal jeder halten. Klar, das war im Prinzip, denke ich mal, auch so ein halber Torwartfehler. Kann man halten. Ja. Aber im Endeffekt, ich glaube, das, was du auch jetzt gesagt hast vorhin, Tobi, du siehst heute nur alles auf der Perspektive. Ja. Was du, glaube ich, gesehen hast in deinem ganzen Jubelwahn, war einfach nur, dass das Netz irgendwie mit dem Ball darin
gezappelt hat.
Genau. Ich sehe das mehr nimmst du gar nicht wahr.
Ey. Ganz kurz, ihr habt euch nochmal wieder getroffen, der Torwart und du, gell, bei irgendeinem Trainerseminar.
Das war auch geil. Trainer. Aber auch da wieder eine Geschichte, um diese Geschichte, die Geschichte auch nochmal, oder dieses Spiel einfach nochmal aufwertet. Ja. Also ich treffe den im Prinzip bei der A-Lizenz und wir machen dann praktisch, oder der Fußballlehrer hat uns dann gesagt, wir machen es heute mal anders. Ja, jeder stellt mal seinen Nachbarn vor, der neben einem sitzt.
Ist auch geil.
Ja, ja. Und zufälligerweise sitzt Achim Hollerith neben mir. Ja. Ja. Und wir müssen immer der rechte Hand von uns sitzt, müssen wir vorstellen. Und ich sitze rechte Hand von ihm.
Ja.
Weißt du? Also, das ist alles Zufall. Ja. Wir haben es nur hingesetzt, da standen auch die Namensschilder schon. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, und neben mir sitzt mein größter Albtraum. Das war seine Vorstellung.
Meine Nemesis, die Geist Gottes, das Schlimmste, was jemand
hat. Warst du mal ein Reutling danach?
Stell dir mal vor, 5 Jahre später. Ja.
Warst du mal ein Reutling nach dem Spiel? Also ich war mal da als Fan und da konnten sich alle noch dran erinnern. Sehr schöner Ort und die wussten alle noch was
mit Frankfurt. Wir haben ja mit dem Spiel gar nichts zu tun gehabt.
Die waren schon abgestiegen. Ja, schon, aber also das war das Ende vom Profifußball in Reutling. Also das ist
aber nicht wegen uns. Die waren vorher schon abgestiegen. Ja, aber das sind ganz, ganz viele Storys, die um dieses Spiel herum nochmal aufpoppen.
Dieser Moment, weil wir es vorhin von Energie hatten, die kommt und geht. Also mit vor dem Spiel mit großer Hoffnung, es wird heute bestimmt was. Ey, kommen wir zurück, Bundesliga, wie geil wäre das denn? Und so, diese Fantasien. Dann geht es los. 1-0, oh ja, das läuft richtig gut, die Rückschläge, scheiß Halbzeit, irgendwie ist wird doch nichts. An ein Wunder glauben, an ein Wunder glauben. Und da muss man sagen, über so 90 Minuten, da bist du natürlich emotional dann schon mal gerührt und geschüttelt, ne? Also da bist du aber, da bist du auch schon mal durch.
Das hat jeder mitgespielt.
So. Und dann weiß ich oft gar nicht mehr, wohin mit mir. Also ich kann, gefühlsmäßig bin ich so overwhelmed, ich weiß nicht, wohin mit mir. Und dann zappelt irgendwie das Netz und das Nächste, also du bist geworfen worden und ich bin, ich glaube, 3-4 Sitzreihen weiter unten wieder, also habe ich irgendwie die Augen aufgemacht und wirklich weinende, bärtige, fette Männer in den Arm genommen, also Szenen unfassbar und ich habe so gezittert und habe, also dieses absurde Gefühl, wenn man wirklich zeitgleich hysterisch lacht und weint, also wurde, also ich erstick dann fast, so, die Tränen gelaufen, gelacht, wohin damit, weil es so unfassbar war. Ein zweites Wunder. Wahnsinn.
Ja, vor allen Dingen, ich muss sagen, also bei mir, ich habe auch diese Bilder genauso im Kopf, wie es im Fernsehen ausgesehen hat. Es liegt aber auch einfach daran, ich habe genau vor der Kamera gesessen. Das heißt, ich hatte den Blick auf dein Tor, hatte ich genauso, wie wir es im Fernsehen kennen. Also okay. Ich saß genau da an der Eckfahne und habe da quasi drauf geguckt, wie dieses Ding da reingegangen ist. Und was du sagst, tatsächlich, mein Onkel Gladbach-Fan, das Erste, was der zu mir gesagt hat, was habt ihr den Torwart gegeben? Sag ich, Leute, der ist abgestiegen, der macht das doch nicht absichtlich, das kostet dem vielleicht seine Karriere, das ist doch Quatsch. Ja. Ja, dem kannst du gar nicht genug bieten.
Nein. Aber ich sag dir, diese 3 Minuten, die kann man eigentlich, im Prinzip ist es so, du machst das 5-3, kriegst von der Bank ja dann auch die Signale, wir brauchen das Tor und dann kann man sich so vorstellen, wie wenn du jetzt einen Kochtopf aufsetzt mit Wasser drin und schraubst den Deckel oben zu.
Und gibst mal schön Feuer.
Genau, und diese 3 Minuten waren so kurz vor dem Moment, wo im Prinzip der Deckel wegfliegt. Wegfliegt und im Prinzip dieser ganze Kochtopf platzt.
Ja.
Und so einen Druck hast du dann als Spieler, weil die Zuschauer im Prinzip, du kannst dir das vorstellen, also von der Stimmung her, dass die Zäune eigentlich nur noch diesen Druck aushalten, weil die wollen alle mitspielen.
Ja, klar.
Ja, Stimme, also von der Stimme her, ja, und vom Jubel her, wollen alle mitspielen und wollen auch dieses Tor machen.
Ja, na klar.
Weißt du, und deswegen, alles zentriert sich auf das Feld, auf dich, auf diese 11 Leute, die ganze Hoffnung, alles, was du erlebt hast, alles, was die investiert haben, die ganze komplette Saison, auf diese 3 Minuten. Und das ist absoluter Schmelztiegel, alles absolute Schmelztiegelzeit. Ja, und dann im Prinzip, wenn du dann so ein Tor machst und wie du sagst, keine Ahnung, geht alles aus dir raus.
Was das, ja, da fliegt der Deckel halt weg.
Ich habe Alex noch nie so schnell laufen sehen, wie er dazu so
mitnehmen kann. Ich konnte doch gar nicht mehr.
Aber was so ja schnell, dann auch,
wenn ich das sehe, das ist sensationell, wie ich da noch
gespringe hin und her. Es war ja auch gar nicht klar, ob das Spiel dann schon rum ist. Weil dann kam ja auch, ja, ist es denn schon rum? Pfeift er denn jetzt ab? So, dann ich glaube, ihr musstet euch sogar nochmal an die Mittellinie stellen. Der hat dann abgefilmt.
Ja, der hat dann, aber nee, ich habe ihn dann gefragt, auch, weil ich konnte nicht mehr.
Hier ist gerade, er hat gemerkt, da ist gerade richtig Kerb. Also ich lasse das jetzt mal lieber und ich mache jetzt mal Feierabend und am Kommentator Sonntag.
Ich konnte auch nicht mehr. Ha? Ich habe nur unten drunter gelegen, ja, unter dieser Jubeltraube. Ja. Ich habe keine Luft mehr gekriegt, dann kann ich mich da noch erinnern. Und ich bin aufgestanden und gesagt, ich kann keinen Meter mehr laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr.
Ja.
Also es ging wirklich, es war wirklich, Tobi, glaubst du mir, es war nichts mehr
hast du,
in mir. Nichts
hast du an
mehr
dem Abend Alkohol konsumiert?
Und dann habe ich aber den Strampe gefragt. Ich habe den Strampe gefragt, den Schiedsrichter, wir spielen nicht weiter, oder? Wir spielen jetzt nicht weiter, oder? Nein, ich pfeife jetzt ab. Und dann war geil. Geiles Gefühl.
Würdest du kurz für die, quasi für die Dramaturgie. Und das war der Moment, als Eintracht Frankfurt zurück in der ersten Fußball-Bundesliga war. Würdest du sagen, dieses Spiel, das klingt jetzt so groß, aber hat es dein Leben verändert?
Absolut.
Ja?
Absolut. Und ich kann dir auch genau sagen, warum. Weil du hast immer vorher, natürlich ist es immer so, du fragst dich, ja, hätte ich was anders machen sollen, ja, und Fußballtor ist zwar geil, weißt du, aber irgendwo fehlt ja dann schon so diese Lebensspitze oder ich sag mal, diese gelebte Weisheit dann, du hast alles richtig gemacht. Aber in dem Moment, ja, gebe ich jedem zur Erklärung, egal was du für Schmerzen hattest, was du für offene Wunden hattest, wie viel Meter du gelaufen bist, was du alles investiert hast. Ich war ja auch zig tausendmal, glaube ich, gefühlt bei der Krankengymnastik, um mich da immer wieder fit zu halten. Alles, jede Minute hat sich für diesen Moment gelohnt, weil ich glaube, dafür ist ein Sportler gemacht. Dafür kämpft ein Sportler sein ganzes Leben lang, so einen Moment mal zu erleben. Und das ist ein absoluter Zufall, dass man das selber erleben darf. Und deswegen sage ich jedem, gib alles, was du hast, um einfach mal so eine schöne Situation zu haben, ja, die dir im Prinzip alles erklärt, was vorher war.
Ja. Und schöner kann man einen Podcast nicht beenden. Vielen Dank, toll, dass du da warst. Ich habe immer noch Gänsehaut. Alexander Schur, unser Kapitän Nummer 24 mit dem 6:3 und einem Doppelpack für die Rückkehr im Jahr 2003 in die erste Fußball-Bundesliga. Vielen Dank.
Ich danke euch. Ja. Danke euch.
Sehr gerne. Das Spiel deines Lebens.